Wir sprechen heute mit Konstantin Schreiber, der für das Format Merhaba mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Lieber Herr Schreiber, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. Uns würde interessieren, wie ist die Idee zu Merhaba entstanden?
Ja gut, das ist schon eher ein privater Hintergrund. Meine Frau und ich hatten zeitgleich Elternzeit im September und hatten deswegen mehr Gelegenheit, wenn wir abends auf das Kind aufgepasst haben, ob es auch durchschläft, mehr Gelegenheit, Talkshows zu schauen als sonst im normalen Berufsalltag. Und da kann ich mich an mehrere Sendungen erinnern, wo es eben darum ging, was wir denn von Flüchtlingen erwarten, was die lernen müssen. Ja. Und da saß dann ein Politiker und hat vom anderen gefordert, die Flüchtlinge müssten das Grundgesetz lernen. Und da haben wir beide gesagt, das kann der 10 Jahre lang fordern, das kriegt ja kein Flüchtling mit, wenn er das bei Anne Will fordert oder in einer anderen Talkrunde. Und wir wussten beide, weil wir eben Journalisten sind, dass Flüchtlinge häufig Internetzugang haben, weil sie Flatrates haben, die international funktionieren, also auf dem Weg, auf der Balkanroute oder in Deutschland, in ihren Heimatländern sowieso häufig, insbesondere in sozialen Netzwerken unterwegs sind, dass man also darüber Leute schon erreichen kann. Und meine Frau sagt, du sprichst ja Arabisch, dann kannst du doch mal ein Projekt machen, wo man eben genau diese Diskussion spiegelt und auch diese Erwartungen, die wir haben, wiedergibt und auch unser Land vorstellt. Da habe ich das meiner Chefin Sonja Schwedt hier vorgeschlagen, der Chefredakteurin. Und die fand das sofort gut, hat an dem Montag, das weiß ich noch, gesagt, mach das. Und am Freitag war in der Tat, also 5 Tage später, die erste Folge online. Die Idee ist natürlich auch, so ein Spektrum anzubieten, dass es nicht nur, sagen wir, rechtsstaatlich belehrend ist, sondern auch wirklich Interessen abholt. Grundsätzlich aber sind es 2 Wege, auf denen wir diese Themen festlegen. Einerseits natürlich Dinge, von denen wir sagen, das ist wichtig, dass wir die vermitteln, weil sie uns als Deutsche, als Menschen, die in Deutschland leben, wichtig ist, dass jemand, der zu uns kommt, das weiß, das Grundgesetz. Ich glaube, Essen und Trinken zählt auch dazu. Also überhaupt Freiheitswerte, wie auch das Verhältnis von Männern und Frauen. Und dann gibt es aber auch ganz viele Vorschläge, die uns Flüchtlinge schicken. Ein Beispiel war zum Beispiel die Sendung zu Haustieren. Das war auch etwas, was wir gar nicht auf dem Schirm so unmittelbar hatten, weil sehr viele Flüchtlinge mir geschrieben haben, sie finden es sehr schön in Deutschland, aber sie sind irritiert wegen der ganzen streunenden Hunde auf der Straße. Und da habe ich gesagt, das sind keine streunenden Hunde, das sind Haustiere. Also, und daraus ergab sich dann tatsächlich bei uns erst so dieser Aha-Effekt, dass wir gesagt haben, okay, das müssen wir offenbar mal erklären, dass die Hunde irgendwo hingehören. Also es sind immer so tatsächlich auch beide Perspektiven, die uns die Themen letztlich vermitteln.
Gibt es zu Ihrem Format einen Rückkanal und wie sieht das Feedback aus?
Ja, das hat uns in den ersten Wochen insbesondere vollkommen überrannt. Also wir haben nach 3 Wochen, weiß ich noch einmal, überschlagen, weil wir ertranken in Briefen, also in klassischen Briefen, in E-Mails, in Zuschriften, wie viel das war. Und wir haben nach 3 Wochen 6.000 Zuschriften bekommen. Also nicht Kommentare über Facebook, sondern E-Mails, ganz viele physische Post, teilweise Asylanträge von Leuten, die uns geschrieben haben, hier helft mir, das funktioniert nicht, ich brauche einen Termin, ihr macht das doch. Also es hat uns im September, Oktober vollkommen überrollt, die Welle an Reaktionen, die da kamen. Also das eine Beispiel war jetzt irgendwie tatsächlich praktischer Bedarf, wo wir gemerkt haben, okay, offenbar wird das nicht gedeckt von offizieller Seite, also Beratung wirklich zu Anträgen, zu Rahmenbedingungen. Und dann natürlich Feedback unmittelbar zur Sendung. Die war bei den arabischen Zuschriften, das waren von den 6.000 ungefähr 50%, war das fast nur positiv. Die anderen 50% waren dann klar Deutsche und die waren dann in der Regel eher kritisch bis hin eben zu fast justiziablen Äußerungen, die da getätigt wurden.
Wie gehen Sie mit diesen negativen Kommentaren um?
Ja, es gibt ja grundsätzlich 2 Plattformen, wo diese Sachen auflaufen. Einmal bei NTV, wo die Folgen dann bei Facebook oder auf den Online-Angeboten hochgeladen werden. Wenn da was landet, wird es in der Regel, also was wirklich nichts mehr mit, sagen wir, einfach positive oder negativer Meinung zu tun hat, sondern beleidigend ist, dann wird das gelöscht, weil sich, glaube ich, auch der Sender ansonsten in irgendeiner Weise strafbar machen kann. Ja. Ich persönlich, wenn das bei mir auf meinen Facebook-Seiten geschieht, ich habe irgendwann tatsächlich entschieden, die Sachen stehen zu lassen, weil ich finde, es spricht auch eine sehr klare Sprache. Also ich glaube nicht, dass man damit so einen Gedanken gut verbreitet, sondern Es zieht meistens auch eine Kette von Reaktionen von anderen Nutzern nach sich, die dann sehr, sehr empört sind auf das, was sie da lesen. Also das war für mich eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, nee, also das lasse ich tatsächlich stehen als Anschauungsmaterial, was man, wenn man solche Themen bearbeitet, was man da für Feedback bekommt. Also um das auch wirklich sichtbar zu machen. Und ich glaube, die meisten Menschen, 90-95% oder sogar noch mehr, regen sich eher darüber auf, wenn sie das sehen, was da teilweise steht. Also das Wort Gaskammern kam in so vielen Zuschriften, in so vielen Facebook-Kommentaren vor, in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Teilweise auch wirklich so Sachen, ich knall dich ab, du linke Sau. Du solltest nicht mehr alleine vom Auto zur Haustür gehen. Ich sehe, bei dir brennt noch Licht. Du glaubst, deine Tochter ist sicher. Also schon Dinge, wo ich auch überlegt habe, gehe ich da jetzt in irgendeiner Weise sicherheitsmäßig gegen vor. Also informiere ich die Polizei oder so. Aber ich habe das alles stehen lassen und einmal weiß ich noch, das war wirklich eine Frau aus Bayern, ich habe den Namen jetzt nicht präsent, aber muss ich auch nicht sagen, die permanent, also auch fortlaufend über Tage, Wochen hinweg mir so üble Zuschriften, also als persönliche Nachricht dann geschickt hat. Ich müsste es raussuchen, weil ich sonst falsch zitiere, aber das war wirklich so unvorstellbar schlimm, auch mit so Hinrichtungsszenarien für Flüchtlinge, die sie da ausgemalt hat, unter ihrem echten Namen. Also und das, ich habe sie da tatsächlich, die habe ich mehrmals darauf hingewiesen, dass ich das bitte nicht mehr von ihr bekommen möchte. Daraufhin hat sie immer weitergeschrieben und dann habe ich mir einen Screenshot von ein paar dieser Nachrichten gemacht und habe die dann gepostet und habe gesagt, also das sind Nachrichten, die ich bekomme, also auch mit ihrem Profilbild. Und dann schrieb die mir plötzlich wie eine ganz normale Person, ja, also vorher waren das nur wilde Beschimpfungen. Ja, Herr Schreiber, Sie müssen doch, können Sie das bitte löschen? Ich bekomme Probleme auf der Arbeit. Meine Kollegen haben das gesehen und ich habe doch Kinder und ich habe doch einen Beruf, ich bin alleinerziehende Mutter. Ja, bitte löschen Sie das. Und schrieb mir dann permanent, dass ich bitte diese Nachrichten löschen soll. Und also das fand ich ganz bemerkenswert. Also schon allein diese Dummheit, erstmal sowas überhaupt unter seinem echten Namen zu schreiben und dann zu denken, dass man das im Internet einfach so verbreiten kann und es wird niemals eine Konsequenz haben. Und wenn dann irgendeine Konsequenz, und zwar die Sichtbarkeit nach außen eintritt, dann also eine Persönlichkeitswandlung um 180 Grad. Also das fand ich ganz irre. Ich habe es dann tatsächlich irgendwann gelöscht, weil ich dachte, ich bin jetzt auch nicht der Richter über Menschen. Ja, aber ich habe manchmal darüber überlegt, war es richtig, das zu löschen. Aber ja, ich habe es dann gemacht.
Wie sehen Sie sich selbst als Journalist in der Position zwischen Hilfe in der Flüchtlingskrise und objektive Berichterstattung?
Ach, jetzt mache ich ja dieses Angebot für Flüchtlinge. Gleichzeitig sehe ich schon immer eine große Gefahr und habe das auch verschiedentlich, glaube ich, auch in kritischen Beiträgen und Artikeln geäußert, dass natürlich bei allen diesen Dingen, die man für Flüchtlinge macht, leicht der Eindruck entstehen kann, dass nicht nur bei, sagen wir, bei rechtsextremen Leuten, dass man sozusagen eine staatliche Gesinnung weiterträgt. Ich glaube, weswegen ich das nicht ganz so abbekomme, ist einfach, weil der Verdacht beim Privatfernsehen nicht ganz so nahe liegt wie bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Ich glaube, das ist im Übrigen auch der Grund, weswegen sich viele öffentlich-rechtliche Sender gar nicht trauen, sowas zu machen, wie wir es machen. Ja. Oder ich glaube, Nachrichten auf Arabisch anzubieten, nichts gegen diese Angebote, die es da gibt, aber es ist natürlich auch das, sagen wir, Unverfänglichste. Ja, also nicht ein Programm wirklich für Flüchtlinge, meinetwegen auf Arabisch oder wenn es auf Deutsch ist. Ja. Ich glaube, da ist schon eine große Grundangst, dieses Grundgefühl zu bedienen. Und ich sehe das tatsächlich. Auch, dass der Grad zwischen Aktivismus und Journalismus da sehr, sehr schmal ist. Ich sehe tatsächlich die Rolle, oder würde sie so definieren, als Journalist ist man auch dafür zuständig oder ist es die Verantwortung, gesellschaftliche Debatten zu spiegeln und eine Plattform für Informationen zu sein und die zugänglich zu machen, aber auch Leuten zugänglich zu machen, die vielleicht eben noch nicht unsere Sprache sprechen, die nun mal hier sind. Ich sage gar nicht, dass Flüchtlinge kein Deutsch lernen sollen, aber sie sprechen es eben jetzt noch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt in der Gegenwart möchte, dass die was davon mitbekommen eben, ne? Wenn jemand sagt, ihr müsst das Grundgesetz lernen oder wenn wir uns den mitteilen wollen, dann geht es eben nur in der Muttersprache der Menschen, die zu uns kommen. Aber ich versuche es so objektiv wie möglich zu halten. Ja? Also wirklich, um nur eben so eine Plattform, eine Möglichkeit des Austausches anzubieten. Das ist mir auch, glaube ich, sehr wichtig. Ich versuche nicht zu werten. Ich finde es im Übrigen, das ist eine spannende Aufgabe, die ich dabei bei Mahaba kennengelernt habe. Wie pickt man dann oder wie fasst man Deutschland zusammen? Ja, das ist ja sehr eng vertraut auch mit der Frage, ab wann ist es, es ist wertend, ab wann trifft man auch durch die Auswahl sowas wie eine Wertung, was auch Rechte bei uns angeht. Ich meine, klar, also Gleichstellung von Mann und Frauen oder Homosexuellen ist auch in Berlin oder Köln, glaube ich, was anderes als in Passau oder Flensburg. Ne? Also kann man das überhaupt so verdichten in diesen Folgen? Also das ist, finde ich, also eben dieses möglichst objektiv sein, aber auch durch Auswahl von Themen und durch die Verdichtung der Themen keine Wertung abzugeben, ist die größte Herausforderung.
Was ist für die Zukunft von Marabar geplant? Wird es weitere Sondersendungen geben?
Genau, also wir hatten jetzt ja 2 Fernsehausgaben gemacht. Es wird auch noch eine weitere auf jeden Fall in diesem Jahr geben. Ich glaube, und das deckt sich, denke ich, auch mit der Ansicht der Verantwortlichen im Sender, dass dieses Multimedia-Konzept oder Multiplattform-Konzept sich tatsächlich sehr bewährt hat. Das war auch das erste im Übrigen dieser Form, was es überhaupt in der Mediengruppe RTL gegeben hat. Also wir greifen da auf keine Erfahrungswerte zurück. Ich versuche das immer vorsichtig zu formulieren mit Erfolg und es hat sich bewährt, weil das war nicht der Ansatz dieses Projektes. Also wir wollten ja in der Tat überhaupt erstmal sehen, ob wir die Zielgruppe erreichen. Und das haben wir eben darüber, glaube ich, schon geschafft. Und in der Tat hat sich das Programm schon als, sage ich, Austauschforen für beide Seiten, denke ich, inzwischen etabliert. Also wir werden es erstmal so weitermachen, also dass wir diese Online-Angebote in höherer Taktzahl haben, auch im Fernsehen weitere Angebote machen. Und das genau auf allen Plattformen versuchen zu spielen und anzubieten.
Vielen Dank für das Interview.